Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. In regelmäßigen Abständen veröffentliche ich hier Predigten und Vorträge. Ich hoffe, dass dich meine Beiträge ermutigen und auf gesunde Art und Weise herausfordern. Solltest du Rückfragen oder Anregungen haben, dann darfst du dich gerne jederzeit bei mir melden. Viel Freude bei dem nun folgenden Beitrag. Ich begrüße euch als Gemeinde ganz herzlich. Schön seid ihr da. Ich gehe noch mal so durch die Reihen. Ja, begrüße auch Gäste oder zumindest einen Gast sehe ich. Das ist cool. Ich freue mich immer, wenn wir neue Leute haben. Begrüße jeden, der das nachträglich sich anschaut, euch auf YouTube vor allem, super seid ihr da, genießt es sehr, auch mit euch unterwegs zu sein, freue mich über jeden, der das nachher auf Podcasts sich anhört. Heute ist der letzte Teil dieser Predigtreihe, wo ich jetzt seit ein paar Monaten mache, die letzten Worte von Jesus. Heute ist wirklich der letzte Teil. Weil jetzt fahren wir erstmal für 3 Wochen in die Herbstferien und dann bin ich gespannt, wie ich dann zurückkomme, mit welchen Gedanken, mit welcher Inspiration. Ich finde, heute wird es nochmal richtig gut. Also ich hoffe, ihr sagt das nachher auch. Vor allem sehr wertschätzend. Jesus sagt uns heute Sachen, wo mich immer wieder sehr wertschätzend dünken. Einsteigen möchte ich gern mit Versen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Also wenn ihr letzte Woche da wart, dann kennt ihr die Verse schon, mit denen wir einsteigen wollen aus dem Johannesevangelium. Da habe ich letzte Woche viel zu gesagt. Das ist mehr so ein Auszug noch, den lesen wir Hurti. Das ist jetzt wirklich so ganz am Ende, nach der Auferstehung, kurz vor der Himmelfahrt. Da sagt Jesus, gleich wie mich der Vater gesandt hat auf die Erde, so sende ich euch. Er hatte da seine Jüngerinnen und Jünger vor sich. Und dann sagt er, nachdem er das gesagt hatte, diesen Sendungsauftrag, empfangt Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Heftige Verse, wo ich weiß, dass ganz viele Christen, die gar nicht so im Blick haben, dass das da wirklich steht. Letzte Woche habe ich ein bisschen was dazu gesagt, zu diesen 3 Aufträgen, die da vorkommen. Heute möchte ich gerne nur über diese eine Aussage ein bisschen mehr noch was sagen. Ja, die da in der Mitte steht, wo der Johannes schreibt, Jesus hauchte die Jünger an und dann sagt er, empfangt Heiligen Geist. Und das Spannende ist, dass jetzt vom Griechischen her, ist das also nicht auf die Zukunft bezogen. Er sagt nicht, ihr werdet dann Heiligen Geist empfangen, sondern er hat ihnen hier in dem Moment den Heiligen Geist schon gegeben. Ja, und das ist eben das, wo es mir heute drauf ankommt, so als Einstieg, weil viele Christen haben das irgendwie nie verstanden. Wenn man über den Heiligen Geist redet, wandern unsere Gedanken immer direkt wohin? Pfingsten, ne? Das ist irgendwie so kirchengeschichtlich der Ort, wo man den Heiligen Geist empfängt. Dabei ist es total wichtig aus meiner Sicht, wie zu verstehen, Jesus hat 2-mal den Jüngern seinen Heiligen Geist gegeben. Also einmal hier und dann später nach seiner Himmelfahrt noch bei Pfingsten. Und das hat Sinn, Zweck und Absicht. Und ich finde es noch wichtig, dass wir wie kurz drüber nachdenken, wieso denn 2-mal? Ja, die Idee dahinter, die findet man im Neuen Testament überall, das ist, dass es wie unterschiedliche Arten gibt, den Heiligen Geist zu bekommen. Nicht nur eine. Ja, und die erste ist, also die finden wir hier im Johannesevangelium natürlich, das sind ja die gleichen Leute, die an Pfingsten nochmal auf eine andere Art den Heiligen Geist bekommen würden, die bekommen den hier schon. Und der Paulus, der nennt das, was hier passiert, Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Ihr könnt es nachlesen im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13 und 14. Da steht das Wort auch so drin. Ja, Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Und diese Versiegelung, die ist sehr spannend, wenn man sich das anguckt. Wieso werden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist? Ja, bei der Versiegelung ist es so, da passiert was in einem Menschen. Ja, die Versiegelung passiert eigentlich beim Gläubigwerden. Und wenn du versiegelt wirst mit dem Heiligen Geist, dann kommt der Heilige Geist und schenkt dir vor allem Heilsgewissheit. Ja, das steht so im Epheserbrief drin, weil der Heilige Geist hat die Aufgabe, dich quasi in den Himmel zu bringen. Der sorgt dafür, dass du dein Heil nicht verlieren kannst, sagt der Paulus im Epheserbrief. Also Heilsgewissheit ist das große Ding bei der Versiegelung. Und, steht auch im Epheserbrief, bei diesem ersten Empfang vom Heiligen Geist bekommst du ganz viel Erkenntnis. Ja, ihr könnt es mal nachlesen heute Nachmittag, Epheser Kapitel 1. All die Segnungen des Himmels, die du hast als Kind von Gott, das ist all das, was der Heilige Geist dir zeigt bei der Versiegelung, bei diesem ersten Erhalten. Und es gibt aus meiner Sicht auch gute Verse in der Bibel, die das so beschreiben. Wie sehen Gläubige aus, die das hier bekommen haben? Also eigentlich haben alle Gläubigen das bekommen. Dieses erste Empfangen vom Heiligen Geist, dieses versiegelt werden. Es gibt nämlich ganz konkrete Eigenschaften, die Christen auszeichnen, die versiegelt sind. Und ich habe einen Vers rausgesucht, der bringt es für mich gut auf den Punkt. Ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr in die Apostelgeschichte schlagen gerade. Das ist so eine Passage, unmittelbar nachdem Jesus da seine Jünger angehaucht hatte, sie das erste Mal den Heiligen Geist bekommen haben, er dann zurückgeht in den Himmel, da können wir das hier lesen. Ja, für euch auf den Podcasts Apostelgeschichte 1, 12 bis 14. Das beschreibt wunderbar versiegelte Gläubige. Da steht, nach der Himmelfahrt von Jesus kehrten die Jünger nach Jerusalem zurück. Und als sie hineinkamen nach Jerusalem, gingen sie hinauf in das Obergemach. Das ist der gleiche Ort, wo Jesus mit ihnen das Abendmahl da gefeiert hatte, das Obergemach. Und das war quasi der erste Gemeindesaal der Geschichte. Und dann zählt jetzt hier der Lukas auf, wer alles dabei war. Das überspringen wir. Ja, das sind all die Jünger, Petrus, Jakobus und der Matthäus und eben auch die Maria und so. Und dann ist der letzte Satz wichtig, das ist der Vers 14. Also Jesus ging zurück in den Himmel, die gingen hoch in ihren Gemeindesaal und dann heißt es da, diese alle blieben beständig beisammen und einmütig im Gebet und Flehen mit den Frauen und Maria, der Mutter von Jesus und mit seinen Brüdern. Das ist jetzt das Hauptkennzeichen für versiegelte Christen. Die lieben andere Christen. Also versiegelte Christen, die lieben Gemeinschaft untereinander, die lieben Gemeinde, die lieben das Gebet, die lieben die Anbetung, die gehen gerne sonntags morgens zum Gottesdienst. Versiegelte Christen lieben die Bibel, die jetzt mehr so das Alte Testament, aber wenn man das auf heute packt, das sind dann die, die gerne die Bibel lesen, die lieben es, Predigten zu hören. Die lieben Hauskreise, versiegelte Christen lieben die Gemeinschaft in der Gemeinde. Aber, und das seht ihr ja auch, und das ist typisch für die Christen, die diese Versiegelung erlebt haben, die bleiben am liebsten unter sich. Türen zu. Ja, und dann die jetzt auch, das sagt der Text explizit, die hatten auch noch Angst, nach draußen zu gehen. Und ich sag mal, Türen zu, Angst vor der bösen Welt, wir bleiben am liebsten unter uns, feiern uns. Und es gibt einen deutschen Satiriker, der hat versiegelte Christen mal bezeichnet, jetzt fühlt euch nicht angegriffen, geht sicher nicht um euch, aber der hat das mal genannt Kuschelclub der Erretteten. Ja, es ist der Adrian Plus, der hat das so genannt. Der war in den 90ern so ein bisschen bekannt für seine spitze Zunge. Gell, und ihr dürft mich nicht falsch verstehen, ich will damit nicht sagen, dass dieses erste Empfangen, dieses versiegelt werden mit dem Heiligen Geist, dass das irgendwas Schlechtes wäre, überhaupt nicht. Weil all das, was ich jetzt aufgezählt habe, ist ja was Gutes. Die Gemeinde zu lieben, andere Christen zu lieben, die Bibel zu lieben, gern zu beten, zusammen zu sein und so, das ist gut und notwendig. Aber das ist nicht alles. Und das ist so der entscheidende Punkt. Ja, die Versiegelung ist nicht alles und genau darum hat Jesus seinen Jüngern zweimal den Heiligen Geist gegeben. Kein Witz, ihr habt es gerade gelesen. Ja. Zweimal und von diesem zweiten Mal, da redet Jesus sogar sehr ausführlich noch, ganz am Anfang der Apostelgeschichte. Nicht nur, aber auch da, und das würde ich gerne mit euch lesen. Ja, die erste Mal, das Versiegeln, sag ich mal, oder hier das erste Empfangen, habt ihr gesehen, das ist vor seiner Himmelfahrt. Und das zweite Empfangen vom Heiligen Geist, davon redet Jesus dann kurz, wirklich Sekunden, Minuten vor seiner Himmelfahrt nochmal explizit. Das würde ich gerne mit euch lesen, dieses zweite Bekommen, was wirklich auch wichtig ist. Ja, lesen wir mal Apostelgeschichte 1 ab Vers 4. Da gebietet Jesus seinen Jüngern, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters, die hatte er ihnen aber auch gegeben, also die Verheißung abzuwarten. Und dann sagt der Johannes, hat euch mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Dann werdet ihr Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Kraft ist, das Wort kennt ihr mittlerweile, dieses griechische Wort Dynamis. Da haben wir unser Dynamit her. Ja, also Jesus sagte, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird's dynamisch, dann wird's explosiv, dann kommt Dynamit. Ja, so ganz anders wie bei Versiegelung. Ne? Also da kommt Dynamit und das hat eine Konsequenz. Da sagt er nämlich, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem zuerst, dann in ganz Judäa und Samaria und schlussendlich bis ans Ende der Welt. Und ich nehme jetzt mal ganz stark an, dass keiner von euch Probleme hat, die Unterschiede zu erkennen, oder? Zwischen dem ersten Erlebnis bekommen mit dem Heiligen Geist, wo der Paulus da Versiegelung nennt, und dem, von dem Jesus hier spricht, oder? Und wir haben ja gesehen, nach dem ersten Mal blieben sie alle unter sich, beteten und genossen die Gemeinschaft, aber die Türen waren zu. Und hier sagt Jesus, wenn der Heilige Geist dann noch in Kraft kommt, es waren ja Wochen später dann, sollte das passieren, dann gehen die Türen auf einmal auf und dann geht ihr raus. Zuerst werdet ihr in Jerusalem Mut sammeln und da eure ersten Erfahrungen machen. Das lesen wir auch so in der Apostelgeschichte. Und dann geht es weiter, Samaria und dann bis an die Enden der Erde. Das steht hier wirklich, wirklich so. Ja, beim ersten Empfangen vom Heiligen Geist bekommst du Heilsgewissheit. Bekommst du wie so dieses Gespür dafür, hey, jetzt bin ich eine Tochter von Gott, jetzt bin ich ein Sohn von Gott, wow. Beim zweiten Empfangen kommt dazu die übernatürliche Kraft, kommt dazu diese Leidenschaft, nicht einfach nur mit anderen Christen rumzuhängen, sondern rauszugehen und zu sagen, hey, wir wollen Zeugen sein. Spannend, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, aber Jesus nennt ja dieses zweite Mal, wo er dann gar nicht mehr auf der Erde sein sollte, wenn das passiert, das nennt er Taufe mit dem Heiligen Geist. Und ich sage das hier bewusst, weil es gibt in der Kirchengeschichte ganz viele Theorien über die Taufe. Und ich möchte eigentlich gern, dass ihr das wie abschüttelt, was ihr darüber gehört habt, Geistestaufe und so. Jesus sagt hier Taufe mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, der Paulus nennt es erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das ist ein und dasselbe. Ja? Und es gibt, wie in der Bibel, wenn man sich so die ganzen Stellen, da wo es um Geistestaufe oder eben um Geisteserfüllung geht, da gibt es wie so einige Kennzeichen und die habe ich euch aufgeschrieben. Was ist die Folge von der Taufe mit dem Heiligen Geist? Ganz einfach runtergebrochen, ich habe euch das hier aufgeschrieben. Ja, wenn ihr ein Foto machen wollt, das ist jetzt so eine Folie, wo sich das auch lohnt. Das Kennzeichen oder die Folge von der Taufe mit dem Heiligen Geist ist eigentlich immer Kraft. Griechisch Dynamis, Power, Mut, Energie, bumm. Daher kommt das Wort Dynamit. Ja? Und zwar wozu Kraft? Die Kraft dazu, das Wissen über Jesus in die Tat umzusetzen. Das ist eigentlich der entscheidende Unterschied. Nicht nur Theorie, sondern Praxis. Nicht nur miteinander diskutieren, was könnte der und der Text bedeuten im Hauskreis, sondern dann sagen, und jetzt probieren wir es aus. Dafür braucht es eben Dynamit. Ja. Dann habe ich noch geschrieben, die Kraft dazu, die Gemeinschaft mit anderen Christen zu verlassen und stattdessen Gemeinschaft mit Ungläubigen zu haben. Die Kraft dazu, nicht nur zu glauben, dass man denselben Auftrag hat wie Jesus, sondern das dann auch wirklich zu tun. Ja, das ist so mal für mich ein Kennzeichen und ein großer Unterschied zwischen versiegelten Christen und erfüllten Christen oder getauften Christen, wie der Paulus das sagt. Und für die, die das gerne ganz einfach haben, runtergebrochen auf einen Satz, könnte man sagen, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist macht dich zum Christen und die Geistestaufe oder die Erfüllung mit dem Heiligen Geist macht dich zum Zeugen. So könnte man das sagen. Ja, oder man könnte auch sagen, die Versiegelung macht dich zum Gläubigen und die Taufe macht dich zum Jünger, oder? So, das sind ja unterschiedliche Worte, die die Bibel gebraucht. Und ich könnte mir jetzt denken, dass vielleicht der ein oder andere jetzt hier sitzt, vielleicht auch du auf YouTube oder du in den Podcasts und du hörst dir das jetzt an, was ich hier so sage oder auch zeige, hoffentlich aus der Bibel. Und vielleicht denkst du dir, Scheibe, mein Leben aktuell ähnelt eigentlich mehr dem Leben der Jünger vor Pfingsten als nach Pfingsten. Ja, ich habe jetzt bewusst darauf verzichtet, euch die ganzen Geschichten von den Jüngern nach Pfingsten zu erzählen, die kennen ja die meisten. Ja, wie sich dann Tausende und Millionen bekehrt haben und Wunder passiert sind und so. Und vielleicht denkst du dir jetzt, Scheibe, eigentlich ähnelt ich mehr den Jüngern vor Pfingsten. Ich habe Heilsgewissheit, ich liebe die Bibel, ich gehe gerne in die Kirche, ich mache gerne mit. Aber ich habe Mühe damit, meinen Glauben mit Nichtchristen zu teilen. Also ich liebe die Christen, aber so mit Nichtchristen, da bin ich eher scheu. Vielleicht trifft es auf dich zu. Oder du sagst, hey, ich liebe das, die Bibel zu lesen und auch über das, was da so steht, aber das dann nachher anwenden, da habe ich dann Mühe mit. Vielleicht denkst du das jetzt. Oder du sagst, ich liebe das, dass mich der Heilige Geist in aller Wahrheit leitet. Aber wenn es darum geht, die Kraft vom Heiligen Geist anderen weiterzugeben, da habe ich Mühe mit. Vielleicht denkst du das jetzt. Und eigentlich möchte ich dir heute Morgen sagen, wenn du das denkst, dann ist es gar nicht so schlecht. Also eigentlich ist das sogar richtig gut, weil wenn man irgendwie ein Problem oder eine Not oder einen Mangel, wenn man das erkennt, ist das eigentlich schon der erste Schritt zur Veränderung. Also das Schlimmste ist ja Ignoranz, finde ich jetzt. Wenn man glaubt, alles ist in bester Ordnung, selbst nach solchen Predigten, man denkt, es ist alles gut, dann ist Veränderung nicht in Sicht. Aber wenn ich jetzt wie merke, Scheibe, mein Leben ähnelt eigentlich mehr den Jüngerinnen und Jüngern vor Pfingsten, dann wäre wieder mal auch heute so die Chance, daran was zu verändern, weil dieses Konzept, wo Jesus Geistestaufe nennt und wo der Paulus Erfüllung mit dem Heiligen Geist nennt, das ist keine einmalige Sache. Also ich habe das studiert und ich weiß, also ich habe es für mich studiert und ich weiß, es gibt Gemeindebünde, die sagen, das ist wie eine Sache, wo man dann mal irgendwann kriegt, glaube ich jetzt nicht von der Bibel her. Ich persönlich glaube, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist etwas, was einem versiegelten Christen abhanden kommen kann und wo er dann aber auch wieder bekommen und erneuern kann, wenn ihm das bewusst wird. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr coole Botschaft, dass eigentlich das, was mit Pfingsten da begann, das kannst du immer wieder neu im Leben erleben. Ja, das ist das, wo ich glaube, was das Neue Testament sagt. Und falls du jetzt hier sitzt oder auf YouTube dir das anhörst oder jetzt im Auto sitzt und das auf Podcasts hörst und das Gefühl hast, Scheibe, mir fehlt was, kannst du den Heiligen Geist einladen, wenn du willst. Ich habe jetzt mal hier so ein Gebet aufgeschrieben und ich fand das noch amüsant, als ich das aufgeschrieben habe, weil wir Frommen, wir Freikirchler, wir sind ja unglaublich stark mit diesem Übergabegebet dran. Ihr kennt das, ja? Wir haben da einen Ungläubigen, der interessiert sich für Jesus und dann sind wir total stark da drin, denen Gebete vorzubeten. Na, lieber Herr Jesus, dann sagt der andere, lieber Herr Jesus, komm du in mein Herz, komm du in mein Herz. So, das läuft auf jeder Evangelisation, so die ich kenne. Desto länger ich Pfarrer bin, desto mehr habe ich das Gefühl, wir müssten das Gleiche eigentlich machen bei bereits versiegelten Christen. Immer wieder neu ihnen anbieten, bete doch ein Erfüllungsgebet, nachdem du das Übergabegebet schon vielleicht vor 30 Jahren gesprochen hast. Wie könnte so ein Geistestauf-Erfüllungsgebet aussehen? Ich habe euch das mal hier aufgeschrieben. Das muss nicht wortwörtlich jetzt so gebetet werden, aber so sinnmäßig finde ich das nicht ganz so schlecht. Ich habe das mal so genannt, ich lese euch das vor, auch für euch auf den Podcasts. Das könnte so aussehen, wenn du erkennst, ich habe die Power nicht, ich habe nicht das geistliche Dynamit, könntest du sagen, lieber Heiliger Geist. Und das meine ich so, wie ich das geschrieben habe, weil für mich jetzt nicht so ein großer Unterschied ist zwischen Gott, Jesus und Heiliger Geist. Ist ja alles das Gleiche zu unterschiedlichen Zeiten. Also, lieber Heiliger Geist, es tut mir leid, dass mir die Kraft verloren gegangen ist, die ich durch dich eigentlich bekommen sollte. Ja, das ist dieses Bing-Erkenntnis. Ja, es tut mir leid, dass ich mich von meinem Auftrag, den Jesus mir gegeben hat, zurückgezogen habe. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das erkennt. Ich habe mich zurückgezogen, habe andere Prioritäten gesetzt. Ja. Es tut mir leid, dass ich kein Zeuge mehr bin, sondern lieber mit bereits Gläubigen unterwegs bin. Gell? Und das ist ja nicht schlecht. Es ist nur schlecht, wenn es ausschließlich so ist. Ja. Es tut mir leid, dass ich meine Versiegelung genieße, aber die Erfüllung verloren habe. Wie gesagt, ihr müsst es nicht so beten, aber ihr könntet. Bitte komm und erfüll mich neu. Wenn du das tust, dann wird der Heilige Geist kommen. Es ist in der Kirchengeschichte so viel erlebt worden, auch im Neuen Testament steht es, wie unterschiedlich diese Erfüllung passieren kann. Ihr wisst ja, bei Pfingsten sind die rumgetorkelt. Also die wurden ja als besoffen erkannt und haben in 9 Sprachen geredet. Und das waren echte Sprachen. Ja, hatten auf einmal unglaublich viel Mut. Wenn bei mir der Heilige Geist neu kommt, dann erlebe ich das meistens mit so einer ganz feinen Art, so eine körperliche Reaktion. Ich kriege so Gänsehaut und ich erlebe so, irgendwas passiert in mir. Ja, der Friede Gottes erfüllt mich, ich bekomme neuen Mut. Andere Christen, die habe ich auch interviewt, teilweise vor ein paar Jahren, wo mich das so interessiert hat, die erleben das, wenn der Heilige Geist kommt, dann haben sie das Gefühl, sie drückt was zu Boden vor lauter Heiligkeit. Habe ich auch schon gehabt, jetzt vorletzt nicht mehr so stark, aber dass man sagt, hey, das ist so stark, wenn die Kraft Gottes kommt. Ja. Es gibt andere Christen, die fallen um. Bumm. Es gibt sogar Gemeinden, die wollen, dass die umfallen, da bin ich dann eher ein bisschen kritisch. Ja, wenn die dann schon da hinten stehen, war ich auch schon auf solchen Veranstaltungen, die sagen, come Holy Spirit, und dann rechnet man damit, dass die umfallen. Da denke ich, dürfen wir schon ein bisschen mehr Freiheit haben und sagen, lass doch den Heiligen Geist entscheiden, wie er die Leute erfüllt. Ja, aber was ich euch sagen möchte ist, die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte haben eine Sache klipp und klar gezeigt, undiskutierbar. Wie der Heilige Geist kommt, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und ja, in der Apostelgeschichte kam er immer mit Zungenreden. Immer. Ist so. Ja, und von daher kann ich meine Geschwister in anderen Kirchen nicht verurteilen, die da so viel Wert drauf legen. Weil in der Bibel war es immer so. In der Kirchengeschichte gibt es auch andere Beispiele. Worauf ich hinaus möchte jetzt mit diesem Gebet hier im, im Beamer, auf dem Beamer. Es ist quasi egal, wie du das erlebst. Hauptsache, du erlebst es. Hauptsache, du bekommst diesen Mut, die Türen da hinten aufzumachen und zu sagen, wir sind nicht berufen, nur mit Christen unterwegs zu sein. Das ist nur der Teil 1. Der Teil 2 ist, Zeugen zu sein in der Kraft, in der Dynamit des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist liebt es, dich zu erfüllen. Und wisst ihr, wer das noch erliebt, wenn ihr, oder wer das noch liebt, wenn ihr erfüllt werdet? Jesus. Jesus liebt das, wenn seine Nachfolger wie neu verstehen, mir fehlt die Kraft, komm Heiliger Geist, komm Holy Spirit und erfüll mich neu. Jesus liebt das, weil die Idee von Jesus, und die würde ich euch gerne noch kurz zeigen, die war nie, dass wir hinter verschlossenen Türen unsere Erlösung feiern. Und wie gesagt, theoretisch wissen wir das ja alle. Die Praxis sieht nur so aus, dass die meisten, die ich kenne, es nicht wirklich leben. Sorry. Es gibt natürliche Ausnahmen. Aber die meisten, also alle Christen wissen, dass Jesus sich eigentlich wünscht, dass wir sein Reich bauen sollen. Und so unglaublich wenig Christen tun es konsequent. Ja. Also, wie hat Jesus sich das gedacht? Jetzt kommen wir wirklich zu den absolut hammerletzten Worten. Unmittelbar auch noch vor der Himmelfahrt, bevor Jesus dann weg ist. Ich habe mir die hier ausgesucht aus dem Markus-Evangelium. Markus 16. Ja, weil die passen so gut zu dem, was der Heilige Geist tun will durch uns. Wenn ihr mitlesen wollt oder in den Podcasts euch das wie im Kopf notieren wollt, Markus 16, 15 bis 20. Also nicht alles, sondern ein Auszug davon. Da steht, Jesus spricht, geht hin in alle Welt. Das sagt er ja eigentlich in jedem überlieferten Abschlussbericht in den Evangelien. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium, was nichts anderes meint als frohe Botschaft. Ja? Das heißt, wenn ihr Sachen sagt, die nicht froh machen den anderen, ist es nicht das, was Jesus hier meint. Verkündigt die frohe Botschaft der ganzen Schöpfung und dann sagt er, diese Zeichen, da steht ein griechisches Wort für Wunder, diese Wunder werden die begleiten, die gläubig geworden sind, also die versiegelt worden sind. Ja, und jetzt zählt er ein paar Sachen auf, ich finde es nach wie vor immer wieder neu spannend. Welche Zeichen werden die erleben, die nach der Versiegelung auch die Erfüllung erleben? Da sagt er, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Halleluja. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Haben wir in der Apostelgeschichte ja einige Beispiele, wo das passiert ist. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen. Sie werden sich wohlbefinden. Und jetzt wird's spannend. Der Herr nun wurde, nachdem er das gesagt hatte, aufgenommen in den Himmel. Und setzte sich zur Rechten Gottes. Der hat sich hingehockt. Ja, ist ein Zeichen, wichtig. Die Jünger aber gingen raus, verkündigten genau das überall. Und der Herr, also Jesus, wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Steht dasselbe Wort wie da oben. Ja. Wie gesagt, theoretisch, denke ich, wisst ihr das alle, was hier steht. Aber Ich traue mich das trotzdem nochmal zu sagen. Die Idee von Jesus ist eigentlich, dass er sich zur Ruhe setzen kann. Und das Wort habe ich mir nicht ausgedacht, weil das steht da. Er setzte sich zur Rechten Gottes. Das ist nichts anderes als, Jesus hat sich abgehockt. Und eigentlich möchte der seinen Ruhestand genießen, bis er dann eines Tages wiederkommt und sein Reich in Empfang nimmt und die Idee ist eigentlich, dass seine Jüngerinnen und Jünger sein Reich jetzt bauen auf der ganzen Erde. Ja. Jesus hatte wie die Bewegung als Einzelperson gestartet, hat sich dann multipliziert, mal, ich sag mal, 70 oder ein bisschen mehr, 77, je nachdem, ne, wenn man die Apostel zu den 70 zählt, sind es sogar 82, plus die Frauen noch. Jesus hatte sich multipliziert und sagte so, jetzt setze ich mich im Himmel neben meinem Vater, wir haben Gemeinschaft und ich genieße jetzt, wie ihr mein Reich baut da unten. Ja. Und die Idee ist eigentlich, euch zu zeigen, wie viel Wertschätzung Jesus euch damit entgegenbringt und mir. Ja, weil der hätte das sicher auch locker alleine machen können, vielleicht sogar mängisch besser. Aber das wollte der nicht. Der hat gesagt, ich möchte, dass ihr das macht, weil damit unglaublich viel Ehre und Wertschätzung und auch Lohn nachher verbunden ist. Ja? Allein eines Tages vor Jesus zu stehen und zu hören, hey, du hast genauso gelebt, wie ich mir das vorgestellt habe, ist doch schon was. Ja? Und das Tolle ist halt, dass Jesus nicht einfach nur gesagt hat, jetzt, ich gebe euch den Job und seht zu, wie ihr das erledigt. Überhaupt nicht, sondern der hat gesagt, ich gebe euch den Job und ich rüste euch mit exakt denselben Fähigkeiten aus, die ich auch bekommen habe, als mein Vater mich geschickt hat. Weil er sagt ja, ich sende euch, wie ich gesendet worden bin. Und dann hat er uns die gleiche Power gegeben, die gleiche Autorität, den gleichen Geist, wie er bekommen hat. Ich meine, das ist ja Wertschätzung pur. Ich habe mir überlegt, das ist ungefähr so wie ein Vater sich freut, wenn seine Kinder das Familienunternehmen weiterführen. Ja, ich kenne so Leute, die so eine Firma aufgebaut haben und nachher will kein Kind die Firma weiterführen. Das ist wie total traurig für den Vater, wenn er das nachher fremd verkaufen muss. Und Jesus sagt ja eigentlich, ihr als meine Familie dürft weiterführen, was ich begonnen habe. Den Business, den ich gestartet habe, Himmel auf Erden bauen, dürft ihr jetzt weitermachen. Ja. Und ihr seht ja, was hier laufen soll. So wie Jesus Dämonen ausgetrieben hat, dürft ihr das tun. Wie viele Dämonen habt ihr schon ausgetrieben? Rhetorische Frage. Ja. So wie Jesus in der Sprache Gottes gesprochen hat, da bin ich jetzt überzeugt, dass er das hat. So darfst du das tun. So wie Jesus alle Gewalt über den Teufel hatte, so hast du das. Das ist der Hammer. So wie Jesus Kranke geheilt hat, darfst du das tun, steht hier. Und ich liebe den letzten Satz hier in dem Abschnitt, wirklich, den finde ich total toll. Ich markiere euch den mal. Das ist der Satz 20, Vers 20. Da steht jetzt hier, das ist wirklich der Schluss auch vom Markus-Evangelium. Da steht, der Herr, also Jesus, wirkte mit ihnen, mit den Jüngerinnen und Jüngern und bekräftigte sein Wort durch die begleitenden Zeichen. Ja, das ist das, was davor steht. Ja, daher hat die Predigt auch ihren Titel, Jesus möchte durch dich wirken. Das kommt quasi daher. Ja. Jesus wirkt in dir, wenn du tust, was er für dich gedacht hat. Ich weiß, wir wünschen uns das oft andersrum. Wir möchten zuerst, dass er durch uns wirkt und dann sagen wir, vielleicht tun wir es dann. Also wir beten am liebsten füreinander, weil bei Christen ist das nicht so heikel und gefährlich. Das ist halt jetzt, das mit dem Heilen und dem Dämonen austreiben, ist halt jetzt eine Sache, die eigentlich für die Leute außerhalb gilt. Das heißt nicht, dass Christen nicht auch für Christen beten dürfen. Aber die Idee ist eigentlich, dass Christen für Nicht-Christen beten sollen und dann wirkt Jesus, weil das zum Bau seines Reiches dienen soll. Ist euch das bewusst? Ja, viele Christen, die Angst haben, das mit Außenstehenden zu machen, die wollen es mit Innenstehenden probieren. Und da ist mir aufgefallen in den letzten Jahren, das passiert manchmal, aber nicht immer. Ja, wohingegen wir jetzt auf der Straße erlebt haben, da passiert es doch relativ fleißig, wenn man mit so richtigen Nicht-Interessierten betet, die erleben wirklich relativ oft noch was. Ich möchte dich darum herausfordern, ich bin am Ende, dich erfüllen zu lassen mit dem Heiligen Geist. Fang an zu tun, was du in der Bibel liest. Erzähl Menschen von deinen Erfahrungen mit dem auferstandenen Jesus. Verbiete dem Teufel im Namen Jesus zu wirken. In deiner Nachbarschaft, in deiner Schule, wir haben viele Lehrer da. Da, wo du jetzt eben stehst, im Sportverein. Und die Folge wird sein, dass Jesus mit diesen begleitenden Zeichen mithilft. Das ist nämlich das griechische Wort. Ja, dieses, der Herr wirkte mit und bekräftigte. Das ist eigentlich noch krass. Also Jesus wirkt durch dich. Wenn du den Mut hast, in der Kraft des Heiligen Geistes es zu probieren, das steht hier. Ja, und ich möchte euch noch zur Ermutigung kurz erzählen, was wir erst letzten Donnerstag in den Healing Rooms erlebt haben. Ich finde es ja immer wieder cool, wenn wir so tolle Sachen erleben. Und das ist jetzt genau das. Der Herr hat wieder letzten Donnerstag stark mitgewirkt und bekräftigt, was wir hier geglaubt haben auch. Und ich habe das eigentlich nur erzählt bekommen, weil ich letzten Donnerstag Thekendienst hatte. Das heißt, ich war in keinem Gebetsteam, sondern ich war in der Theke. Ich habe dann so ein bisschen das von außen betrachtet, darum ist das noch ganz amüsant, das zu erzählen. Die zwei Frauen kamen direkt um 18 Uhr, wir haben ja immer Gebetszeit, und die kamen in die Healing Rooms und dann habe ich sie empfangen, die waren noch nie da gewesen. Und dann muss man immer so ein Dossier ausfüllen, wie beim Doktor. Und in der Zeit haben sich dann die Gebetsteams unten in die Räume verzogen. Und dann unterhalte ich mich immer mit den Leuten und dann frage ich, was habt ihr denn für ein Problem? Und die hatten jetzt beide Probleme mit dem Knie. Also die eine hatte einen Riss im Meniskus und die haben beide irgendwie totale Schmerzen gehabt. So stark, dass sie halt in die Healing Rooms gekommen sind. Das ist für mich immer ein ziemlich krasses Zeichen, weil bevor du in die Healing Rooms kommst, hast du meistens alles bereits probiert. Ja, das ist leider so, auch bei Christen. Ne? Also die hatten solche Schmerzen in ihrem Knie, dass sie halt gekommen sind und für sich beten lassen wollten. Und dann habe ich das alles notiert und habe die dann in die Gebetsteams reingebracht, die Tür dann abgeschlossen, also geschlossen, und habe mich hingesetzt, habe gerade mein iPad aufgeschlagen und wollte was lesen, dann vielleicht 5 Minuten um, plötzlich geht die Tür auf von einem der Healing Rooms, also von einem der Gebetsräume, und eine der Frauen, die ich da gerade erst reingebracht habe, rannte raus. Also die rannte aus der Tür raus, rannte an mir vorbei und dann die Wendeltreppe hoch Richtung Straße. Und mein erster Gedanke war natürlich Scheibe. Was ist da jetzt passiert? Du hast es nicht mitgekriegt, Bernhard, weil du warst hinten mit der anderen dran. Ne? Genau. Also es war vorne in dem Gebetsraum. Die rannte raus an mir vorbei und ich dachte, Scheibe, was ist da jetzt passiert? Wieso läuft die Frau weg? Natürlich habe ich dann hinter der Frau hergerufen und bin hinterhergelaufen. Dachte, ey, was ist passiert? Ja. Warum läufst du weg? Wo willst du hin? Aber die Frau drehte sich so auf halber Treppenhöhe dann um, lachte mich an und sagte, nee, ist alles in Ordnung, ich laufe nicht weg, ich teste nur meine Heilung. Und dann dachte ich, ah, okay, das tönt gut. Und dann drehe ich mich so um und dann sehe ich meine beiden Beter da, stehen in der Tür, die haben gegrinst. Und der Peter ist einer unserer Beter und der sagte dann, kein Stress, Marlon, wir haben das Gefühl, Jesus hat gewirkt, Knie ist geheilt und wir haben gesagt, sie soll das mal testen und ein paar Mal die Treppe rauf und runter rennen. Und genau, es war dann noch schön, weil ich habe sie dann interviewt und gesagt, du, wie geht's dir? Und sie war vollkommen schmerzfrei und war also echt am Hüpfen und am Lachen und war schön. Und wir treffen uns ja nach den Healing Rooms immer noch als Teams und das andere Team unter Bernhard hat das genauso auch erlebt. Da ist die Frau jetzt nicht lachend und schreiend an mir vorbeigejoggt. Ja, die haben das auf eine andere Art. Könnt den Bernhard sonst auch noch fragen, wie das bei ihm im Team war. Wir konnten wirklich erleben, dass eigentlich beide Frauen geheilt rausgegangen sind. Die eine komplett ohne Schmerzen mehr und die andere hat wohl auch irgendwie was gespürt. Aber ihr habt die auch Übungen machen lassen, hast du gesagt, die eigentlich mit einem kaputten Meniskus nicht gehen. Wieso erzähle ich euch das? Eigentlich könnt ihr euch das ja denken. Ich will euch unterstreichen, was hier steht. Ja. Und ich möchte euch ermutigen, das auch dann zu glauben, wenn es nicht immer so funktioniert. Weil das ist jetzt vielleicht noch auch ein wichtiger Teil, denn natürlich weiß ich, dass es Christen gibt, auch hier im Raum, die beten für andere Leute. Oft halt für andere Christen auch. Und wir erleben nicht immer, dass das funktioniert, auch in den Healing Rooms nicht. Also ich erzähle natürlich immer gerne die Beispiele von letzter Woche Donnerstag. Ich liebe das, aber wir haben auch Leute, die kommen regelmäßig oder kamen regelmäßig, die hören dann irgendwann auf zu kommen und die erleben das dann nicht unbedingt so spontane Heilung. Ja? Und ich kann euch nicht wirklich erklären, wieso das hier so steht und auch an anderen Stellen so steht und wir eigentlich diese Aufforderung haben, legt anderen die Hände auf, vertreibt Dämonen, und in der Praxis aber erleben wir scheinbar, funktioniert das nicht immer. Ja. Ich möchte euch ermutigen, das trotzdem zu glauben. Ganz einfach. Ja. Jesus sagt, wir sollen lieben wie er, wir sollen heilen wie er, wir sollen trösten wie er, wir sollen ermutigen wie er und so weiter. Und er zieht das nicht zurück, nur weil du nicht immer das genau so erlebst, wie du dir das vorstellst. Das ist ja auch noch wie ein Problem. Ja, dass wir sagen, sei geheilt im Namen von Jesus, und dann wissen wir genau, was jetzt passieren müsste. Und dann passiert es nicht und wir sagen, hat nicht funktioniert. Ja. Ich werde wirklich oft von Christen auch diesbezüglich angesprochen. Erst letzte Woche habe ich ein super langes Telefonat gehabt von jemandem aus Thun, der nicht in die Kirche geht, aber die Predigten hört regelmäßig. Und der hat mich genau das gefragt. Der sagte, was passiert, wenn ich das glaube, aber keine Zeichen und Wunder erlebe? Was soll ich tun? Ja, und im Grunde sage ich immer dasselbe. Ich sage, bleib dran. Bleib dran. Weil, wie gesagt, Jesus sagt, er möchte durch dich lieben, er möchte durch dich wirken, er möchte durch dich heilen, er möchte durch dich ermutigen. Auch dann, wenn es eben nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Was die Bibel sagt, ist, unser Gebet bringt öppis. Aber was genau das in der unsichtbaren Welt bringt, ich weiß nicht, ob ich das jemals entschlüsseln werde oder ob ich das jemals weiß. Aber was ich weiß, ist, dass Jesus seinen Auftrag nie zurückgezogen hat. Tut das. Und wenn wir jetzt nächste Woche dann nach Spanien fahren, da möchte ich gerne unsere Leute, die mitfahren, nach Spanien einfach wie ermutigen, mit diesem Mindset, mit diesem Denken nach Tarragona zu kommen und zu sagen, ja, wir probieren das aus, weil es ist nirgendwo so leicht wie woanders. Ja, und bevor du ins Bellitz gehst mit dem Bernhard oder in die Healing Rooms kommst zu uns unten, kannst du es erstmal auf dem Campingplatz ausprobieren. Na? Und wenn ihr, die ihr hier bleibt, die Predigt wie inspirierend fandet, dann kann ich euch nur ermutigen, macht das doch einfach mal und überlasst Jesus, wie er da genau wirkt und wie er das bekräftigt. Weil der Auftrag, der bleibt. Der Auftrag bleibt. Und Jesus bekräftigt es dann so, wie er das möchte. Ja. Gut. Wir probieren das mal aus. Amen. Amen.